jetzt kommt, wisst ihr bestimmt. Der Podcast von Thomas und Thomas. Nein. Na gut, der von Maurer und Schick. Der satirische Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung.
Servus Thomas.
Servus Thomas.
Und servus Peter.
Servus Thomas. Servus Thomas.
Servus Peter.
Ja, Sie haben richtig gehört, es ist Jahresende und deswegen haben der Thomas Maurer und ich uns für diesen Podcast, der ja eigentlich satirische Nachrichten aufarbeiten sollte, ein bisschen Verstärkung holen müssen, denn politisch war in diesem Jahr einfach so viel los, da kommt man nicht einfach so durch und Vornamen haben Sie schon bereits erkennen können. Peter, wenn wir von dem in Österreich sprechen und von politischer Analyse sprechen, ganz eigentlich…
Es ist nicht der Westenthaler.
Hast du mein Skript gelesen zur Abwechslung, dass ich den Job bringen wollte?
Nein, wann ist, das ist gar nicht gekommen.
Also,
ich habe gerade noch mal geschaut, war kein Skript.
Ja gut, dann wissen abgesehen von mir, eigentlich weiß abgesehen von mir wirklich niemand, worüber wir sprechen werden. Das freut mich umso mehr, weil das wird dann eine spannende Folge, nicht nur für mich, sondern auch für Sie, liebe zuhörende Person, und vor allem auch für Peter Klien, den Peter, den wir da haben. Herzlich willkommen noch einmal.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, er ist Romy-Preisträger als bester TV-Journalist des Jahres. Das sollte man immer wieder erwähnen, dass man da nicht nur mit irgendwem herumarbeiten, also nicht mit Westenthaler zum Beispiel, sondern wirklich mit der A-Liga.
Das werden wir erst sehen, ne? Aber Dankeschön.
Ja, ich würde sagen, gehen wir rein und sprechen mal ein bisschen über Personen, die dieses Jahr geprägt haben. Einer, den ich vor einem Jahr zum Beispiel noch gar nicht am Zettel gehabt habe, dass der dieses Jahr 2025 doch ein bisschen prägen wird können, ist Christian Stocker. Man erinnere sich ein wenig zurück. Im Jänner sind die Koalitionsverhandlungen mit der FPÖ gescheitert. Im März ist er dann angelobt worden als Bundeskanzler. Bald darauf hat der Boulevard ihm den Namen Buddha verliehen. Dann war er irgendwie der prominenteste Krankenständler dieser Republik. Wie fällt denn eure jetzt doch, würde ich mal sagen, individuell gefärbte Bilanz des Christian Stockers im Jahr 2025 aus?
Also, sorry. Ja, es war sicher eine kleine Überraschung. Ich meine, es ist auch aus anderen ÖVP-Parteigeneralsekretären bisschen was wurden aus vielen anderen, aber auch nichts. Und das hätte ich beim Stocker eher gesehen. Aber ja, Überraschung. Und ich glaube, wir haben es damals, als wir es besprochen haben, haben wir gesagt, das ist ein bisschen so wie in den alten Raumschiff Enterprise-Folgen, wenn der Kirk und der Scotty auf einem Planeten und ein Dritter ist dabei, weißt, der kommt nicht zurück. Und in dieses Rollenfach hätte ich den jetzigen Bundeskanzler ursprünglich eher einsortiert gehabt.
Ja, es war ja wirklich sehr spannend damals im Jänner, ne, wo diese erste Runde der Koalitionsverhandlungen gescheitert ist, weil zuerst Beate Meindl-Reisinger verschwunden ist und dann einen Tag später die beiden drauf gekommen sind, sie sind zu zweit zu alleine, um weitermachen zu können. Und dann gab es diese Krisensitzung in der, im Bundeskanzleramt, glaube ich, war das, wo quasi alle sich möglichst schnell geschlichen haben und der Christian Stocker einfach übergeblieben ist, um dann die Partei und in der Folge auch das Land zu übernehmen. Ne? Ich stelle mir das irgendwie relativ traurig vor. Soll ja geheißen, er musste dann auch extra noch einmal mit sich einen Anzug schicken lassen aus Wiener Neustadt, damit er dann vor die Presse treten kann, weil, weiß ich nicht, wahrscheinlich ist er nur im Jogginganzug durchgesessen.
Ja, ne, vielleicht Hölzel ziehen oder sowas. Ja, wenn er in Tracht gesessen wäre, hätte er die nehmen können sicher, aber sowas ein Anzug. Vielleicht ist es auch eine strategische Entscheidung, zumindest in Teilen doch gewesen, weil der Mann ist Rechtsanwalt und ist daher geschult darin, eine Sache zu vertreten und beim nächsten Fall das Gegenteil, weil man halt immer die Sache vertritt, die man gerade vertritt. Und deswegen sind wir jetzt gerade dort, dass die Kickl-FPÖ untragbar ist als Koalitionspartner. Aber sollte sich dann herausstellen, dass ja die Bundesländer-FPÖs, die ganz anders sind als die Bundes-FPÖ, also dass die Länder, dass die Bundes-FPÖ sich mehr den Ländern angenähert hat, dann wird der Christian Stocker sicher einer sein, der das professionell und mit aller gebotenen Ruhe argumentiert.
Weil es ist ja wirklich sehr schnell gegangen. Ne? Ich glaube, im November hat es geheißen, also im November 2024 hat es geheißen, wo der Stocker vom Rednerpult aus im Parlament gesagt, niemand braucht sie hier im Parlament zum Kickeln. Ja. Ne? Mhm. Und drei Monate später wollte er mit ihm in einer Regierung sein. Ne?
Ja, wobei er wollte ja dann im Endeffekt doch nicht wieder. Oder zumindest die Gerüchte besagen, Harald Mahrer wollte es nicht und hat ja dann sozusagen die Reißleine gezogen, alle anderen aus dem Raum geschickt und so wie Peter das genannt hat. Es gab ja im Jahr, wann war das, 1918 bei den Verhandlungen in Saint-Germain, dieses Wort, und der Rest ist Österreich und der Rest ist Bundeskanzler, war es dann offenbar.
Ja. Harald Mahrer werden wir wahrscheinlich im Zuge der gefallenen Liste des Jahres noch darauf zu sprechen gekommen. Aber wenn dem so ist und dem scheint so zu sein, muss man sagen, danke, Herr Harald Mahrer, wer hätte gedacht, dass Sie das einmal sagen.
Ja, wobei es auch interessant ist, ich glaube, die Karl Nehammer zu Fall gebracht haben, ja, war mal Harald Mahrer ganz sicher. Ich glaube, Wolfgang Hartmannsdorfer war auch einer davon, was, wenn ich den Gerüchten, die mir zugetragen worden sind, Glauben schenken darf, der ist natürlich wiederum einer der Aufsteiger geworden des Jahres. Also Sieg und Niederlage eng beisammen. Ne?
Ja, jein, also Hartmannsdorfer, wir haben ja mal mit Thomas als Erster in Österreich rausgehört, der wird der nächste Bundeskanzlerkandidat der ÖVP werden. Jetzt hat ja Stocker irgendwie wieder gesagt, naja, vielleicht möchte er doch nochmal antreten, was mir dann ja auch ein bisschen ordentlich was an Kritik eingebracht hat, weil er ist ja gekommen eigentlich mit der Ansage, ich will jetzt mal regieren, will aber dann hinterher nicht noch einmal gewählt werden, deswegen wäre er irgendwie so der effizientere Regierer, würde was umsetzen und so weiter. Und natürlich, wenn du Wahlen im Blick hast, und das weiß man aus den vergangenen, boah ja, wie lang ist diese Zweite Republik jetzt schon?
55 bis 25.
Sind circa 80 Jahre. Und da merkt man, allzu oft ist dieses Modell nicht gut gegangen, ich will regieren und dann auch wieder Wahlen gewinnen.
Das ist, glaube ich, eine der Konstruktionsschwächen der parlamentarischen Demokratie generell. Ja.
Wobei es auch interessant ist, es ist ja schon länger jetzt niemand Bundeskanzler gewesen, der tatsächlich auch Spitzenkandidat bei der Wahl war. Ne?
Ja. Ja. Das ist eine Tradition, die wir ein bisschen aus den Augen verloren haben. Und man muss dazu sagen, all das hängt natürlich auch davon ab, wie oft und auf wie viel Fernsehsendern Sebastian Kurz noch sagt, dass er ganz sicher nicht zurück in die Politik will. Was, denke ich, ein untrügliches Indiz ist, dass da eine massive Lobbyarbeit dafür betrieben wird. Und ich denke mal, die ÖVP wird jetzt wahrscheinlich noch den Prozess abwarten, den zweiten, der ist im März, glaube ich.
Zumindest mal jetzt anberaumt, aber dann muss es ja noch rechtskräftig werden.
Und durch die Instanz. Aber wenn der ganz schlecht ausgeht in der ersten Instanz, könnte das den Aufwind ein bisschen schwächen. Andererseits, nachdem der Herr Kurz mittlerweile praktisch Republikaner und MAGA-Aktivist ist, wie man seinen Interviews entnehmen kann und auch seinem Umfeld, vielleicht nimmt er sich da ein Beispiel am Trump und sagt, wurscht.
Ja, oder an seinem lieben Freund Benjamin Netanyahu, ja. Auch vollkommen egal, oder, was da an rechtlicher Verfolgung einschlägt.
Oder wir machen es ein bisschen naheliegender, Gusti Wöginger.
Ja Gust, gut. Entschuldigung, Gust. Er ist der Gust.
Noch nicht Gusti.
Nein, er ist Oberösterreich, es ist Gust und von daher eben auch der innerhalb der ÖVP ausgegebene Slogan, De gustibus non est disputandum. Über den Gust brauchen wir überhaupt nicht diskutieren.
Über Gust und seine Gusteln. Nein, beim Sebastian Kurz war es ja auch so, dass er mitgemischt hat, oder? Im Jänner, wo es darum gegangen ist, neu zu organisieren, wie die ÖVP weitermachen möchte. Also was ich gehört habe, ist halt da im Hintergrund doch durchaus aktiv gewesen. Ne? Weil es hat sich dann einiges so geordnet, dass er gemeint hat, die Zeit ist noch nicht reif.
Ja, sieht vermutlich auch die Staatsanwaltschaft so und die Gerichte, die ihn ja jetzt doch noch ein bisschen beschäftigen oder so. Und alles kannst du ja auch nicht machen. Ich meine, zwei Kinder, ein Milliardenunternehmen, Verfahren vor der Staatsanwaltschaft und nachher noch Bundeskanzler der Republik Österreich. Irgendwo musst du Abstriche machen.
Ja, da kommt noch Fitnesscenter und Grooming dazu. Und
ja, aber wenn das
Land hat nur 24 Stunden.
Wenn das Land dich braucht, dann wird sich das alles irgendwie ausgehen. Ne?
Ja, das ist eine wunderbare, sage ich jetzt mal, verbale Brücke hin zu Harald Mahrer. Den hat ja auch das Land in ganz, ganz vielen Fällen gebraucht. Er hat sich irgendwie einrichten können und jetzt ist er überall draußen.
Es ist schlecht gelaufen.
Ne? Ja, es war ein bisschen botschert. Also ich glaube, wenn er nicht strategisch gesagt hätte, naja, er verzichtet auf den ÖNB-Posten, dann, sondern gleich auf die WKO, dann hätte er zumindest den ÖMB-Posten noch. Ja. Aber er hat ja eine Firma irgendwo an irgendeinem österreichischen See, über deren Geschäftstätigkeit allerdings zumindest bei oberflächlicher Recherche nichts außer zu finden ist, aber er kommt aus der Wirtschaft, also sage ich, das hat sicher Hand und Fuß.
Ja, ich glaube, finanziell müssen wir uns über ihn keine Sorgen machen um ihn. Ich glaube, dass er erstens mal ja schon lange gut verdienender Funktionär gewesen ist, vielfach Funktionär, aber auch wirtschaftlich, glaube ich, ganz erfolgreich war mit seinen Projekten. Also ich denke, da müssen wir keine Sorge haben. Dass es allerdings sich so zugespitzt hat, wie sich's zugespitzt hat, war dann letztlich auch für mich selber überraschend, muss ich ehrlich sagen.
Es war aber auch überraschend, wie deppert's angelegt war. Also da haben wir vielleicht wieder eine Brücke zur Causa Wöginger.
Gut, ich glaube, er hat selber nicht geglaubt, dass das so enden könnte, oder?
Ja.
Muss man ganz ehrlich sagen. Sonst hätte er, wie du richtig sagst, sonst hätte er es ja genau umgekehrt gemacht. Zuerst WKO.
Davon würde ich ausgehen, ja. Und ich glaube, da gibt es eine gewisse Entkopplung bei vielen Funktionären, weil eben auch damals die legendäre OTS vom Stocker in der Causa Gust, wo er sagt, so, das ist jetzt erledigt und offenbar in der Erwartung, dass es damit erledigt ist, das musst du auch einmal glauben wollen.
Ja, vor allem die mangelnde Sachkenntnis hat mich ein bisschen irritiert. Also, wir haben es schon ein, zwei, dreimal gesagt in diesem Podcast, Christian Stocker ist Rechtsanwalt, er hätte wissen sollen, da ist noch ein Instanzenzug drinnen, vor allem, weil er war ja bei Instanzenzug auch immer bisher derjenige, der Honorarnote schreiben konnte. Also, dass er da schon bei der Instanz sagt, du, es ist aus, also vorbei, machen wir nichts mehr. Das wundert mich jetzt auch pekuniären Gründen heraus, das wie gesagt, da matcht sich etwas nicht. Das finanzielle Interesse als Rechtsanwalt und dann an Klienten zu sagen, du, na, aber die ganzen Instanzen, das lassen wir jetzt einmal sein.
Ja, das ist ein bisschen wie ein Profifußballer, der dann halt einen Ball mit die Hand fängt und sagt, Jösser, ich habe ganz vergessen.
Ich glaube, er hätte auch wirklich nicht damit gerechnet, dass die SPÖ diesen Einspruch zulässt, wenn man das so nennen darf, ne? Also in Gestalt der Justizministerin.
Ja, wobei er doch rechtskundig genug sein sollte, um festzustellen, dass das mit Generalprävention und so weiter, wie das Gesetz formuliert ist, offenbar gar nicht anders gegangen war. Ja.
Aber hätte es vielleicht in früheren Formen der sogenannten Großen Koalition nicht gegeben, ne, diese Form.
Mag sein, ja.
Ja, aber gut, da halte ich die Frau Sporer schon für eine Vertreterin des Justizwesens, dass sie halt wirklich das Gericht sein lässt und wirken lässt. Und meine Güte, vielleicht lacht sie sich ins Fäustchen. Vielleicht hat sie es aber auch einfach zu akzeptieren, dass es Elgelin so entschieden hat. Jetzt haben gesagt, nein, die Diversion, das machen wir nicht, wir verhandeln noch einmal.
Ja, nein, es ist auch, natürlich weiß die SPÖ auch, dass sie derzeit zumindest die ÖVP halt auch noch braucht wie ein bisschen Brot und die eigentlich nicht kopfscheu machen möchte. Es ist vielleicht ein Brot, das da nicht schmeckt, aber von Hunger ist der beste Koch, sagt man.
Ja, in jedem Fall, also, ja, klar kann die Justizministerin sozusagen schalten und walten, wie sie selber möchte, aber es ist doch ungewohnt in Österreich.
Wenn wir schon über Frau Sporer gesprochen haben, müssen wir jetzt auch über eine andere Frau sprechen, die die österreichische Innenpolitik über Jahre geprägt hat und die auch die tollen Außenreportagen von Peter Klien immer wieder bereichert hat. Caroline Edtstadler. Die ist ja jetzt tatsächlich in die Landespolitik entschwunden. Jetzt öffne mal dein Herz. Wie sehr schmerzt es, dass du Caroline Edtstadler jetzt immer nachreisen musst, um sie überhaupt noch zu sehen? Weil man hat ja schon gemerkt, es funkt ein bisschen zwischen euch jetzt so auf rein beruflicher Basis, um Himmels Willen. Ich will jetzt nicht irgendwie, du tragst einen Ehering, deine Frau in Verlegenheit bringen oder dich gar in Verlegenheit bringen. Aber es hat funktioniert bei euch beiden, oder?
Ich glaube, da täuscht sich der Zuschauer komplett. Also Emotion ist etwas, was mir fremd ist im Job. Das blende ich komplett aus. Ich bin da vollkommen in meiner Rolle drinnen und auf das aus, was mein Job ist, nämlich Fragen zu stellen und Antworten oder auch keine Antworten einzuholen. Dass sie natürlich jetzt nicht mehr in der Bundespolitik ist, ist mir freilich aufgefallen. Mag auch viele tragische Gründe dafür geben. Ich glaube, sie hätte ja genug Ehrgeiz, um auch andere Posten als denjenigen der Salzburger Landeshauptfrau anzustreben. Ich denke, sie hat das auch getan, andere Posten anzustreben. Aber da hat es halt die Partei nicht so gut mit ihr gemeint. Ich glaube, sie wäre ja ganz gerne nach Brüssel gegangen. Sie wäre das schon gern gegangen unter dem Sebastian, wo dann damals die Regierung zerrissen hat, genau zu dem Zeitpunkt, wo sie hätte bestellt werden sollen. Und die Expertenregierung hat sich dann einfach wieder auf Johannes Hahn verständigt, weil es da keinen Einspruch gegeben hat von den anderen Parteien. Das heißt, da ist sie schon einmal nicht zum Zug gekommen. Viele Jahre später ein zweites Mal nicht, weil der Magnus Brunner als ausgewiesener Europapolitiker ihr vollkommen zu Recht, wie die Partei gemeint hat, vorgezogen worden ist. Das hat sie sehr frustriert, glaube ich. Und dann wäre sie ganz gerne stattdessen vielleicht Spitzenkandidatin geworden oder hätte sich halt um den Parteivorsitz bemüht. Das war auch kein Thema innerhalb der Partei selber und wäre dann ganz gerne, glaube ich, Nationalratspräsidentin geworden. Auch das hat niemand unterstützt und dann hat sie gesagt, jetzt werde ich Rechtsanwältin in Salzburg und hat genau das nicht gemacht.
Ja, wie zu erwarten war.
Also das hat uns dann auch alle überrascht, die vielen Schritte und plötzlich, ich glaube, das hat sogar den damaligen Kandidaten, der vorgesehen gewesen wäre, als Nachfolger von Wilfried Haslauer, nämlich Stefan Schnöll, bisschen eiskalt erwischt. Er hat sich dann hingestellt am nächsten Tag in einer Pressekonferenz und hat gesagt, er ist drauf gekommen, er passt viel zu wenig auf seinen Buben auf und das möchte er jetzt unbedingt nachholen, weil er kommt da nicht dazu in der Spitzenpolitik. Deswegen will er nicht Landeshauptmann.
Vielleicht wishful thinking, er hat sich vielleicht gedacht, wenn er das oft genug sagt, kriegt er vielleicht auch eine Beteiligung an einem Milliarden-Spionagesoftware-Konzern.
Ja, aber das genau, ist ja beim Sebastian Kurz schon super gerannt. Ja. Gernot Blümel hat dann gleich als nächster ein Tag oder ein paar Stunden später dasselbe erzählt. Er ist jetzt sehr modern in der Spitzenpolitik, sich plötzlich ganz viel um die Kinder kümmern zu müssen. Und damit war der Weg frei für Caroline Edtstadler, was die Partei, glaube ich, überrascht hat, aber viele dann im Land gefreut, nehme ich einmal an, mit Ausnahme von Marlene Swazik.
Klammer auf, zur letzten Episode noch. Harald Mara ist ja auch Jungpapa. Der hat jetzt auch ein bisschen mehr Zeit, sich um sein Kind zu kümmern. Klammer zu wieder.
Ja, hat es aber nie angeführt als Grund für seinen Rücktritt. Ich glaube, er hat ja überhaupt nicht
viele Gründe genannt.
Eigentlich schaut, ja stimmt. Es wäre schon ein tolles Role Model, dass immer mehr Männer sagen, nein, ich muss mich ein bisschen mehr auf meine Familie konzentrieren, mich zurückziehen bis zu einem gewissen Grad aus der Öffentlichkeit, auch aus mancher mühevoller Funktion, sage ich jetzt einmal so, das wäre ja, das würde das Land schon progressiv ein bisschen weiterbringen.
Ist eine Option auch für die Zukunft natürlich. Ich glaube, das ist vielen bewusst.
Ja, da gäbe es doch eine Namensliste, denen ich allen späte Vaterfreuden wünschen werde.
Ja, Georg Dornauer konnte sich ja zurückziehen, ganz ohne Papa zu werden. Das hat er einfach so geschafft. Wobei, auch wieder Replik auf einen Beitrag von dir, er hat sich ja der Papi genannt.
Ja, genau. In diesem
wie hat das
Clip, der sicher irgendwie manipuliert war und den Eindruck einer starken Alkoholisierung erweckt hat, aber wir leben im künstlichen Intelligenzzeitalter. Also wer weiß,
Das ist natürlich alles künstliche Intelligenz gewesen. Ne? Man hat es damals noch nicht so am Schirm gehabt. Ja.
Und vor allem hast du ja schon von was auch immer die Version 4.0 gehabt, damit es auch noch rauschiges Tirolerisch schauen kann, die KI.
Ja, rauschig ist vor allem das richtige Wort, glaube ich. Ja.
Hast du?
Das war damals beim Gauderfest voriges Jahr im Zillertal. Das größte Trachtenfest Österreichs, wenn nicht sogar Europas, wie sie es selber bewerben. Und ja, hat diesen Namen nicht ganz unverdient, muss man sagen.
Also es waren viele Trachten.
Es waren viele Trachten.
Wenn man das gern sieht, ist es eigentlich ein the place to be.
Viel Zelt.
Wie merkt man das vor?
Viel Zelt, ja. Viel Musik, ein bisschen Alkohol. Aber ich habe geglaubt, das ist eine vollkommen entartete Veranstaltung, wo es halt wirklich nur drunter und drüber geht, wenn ich das so ganz offen formulieren darf. Ich habe geglaubt, das sind von Anfang an alle blunzenfett, wie man, glaube ich, wienerisch sagen könnte. Es ist aber das Gegenteil der Fall. Also geht relativ zivilisiert zur Sache. Alle kommen sehr festlich gekleidet in auch ein sehr festlich geschmücktes Zelt. Es hat wirklich eine überraschende Schönheit, das Ganze. Also es ist nicht lieblos einfach hingesetzt.
Na, vielleicht ist es aber so ein archaischer Brauch, dass alle zur Weihe nüchtern bleiben und einer stellvertretend für alle anderen sie einwagt und das hat in dem Fall vielleicht der Dornauer übernommen.
Das, ja, es wäre eine naheliegende Erklärung. Ich meine, gegen Mitternacht hin sind natürlich dann alle schon doch blunzenfett, ja.
Aber rausgeschmissen worden ist er nicht, weil er blunzenfett war, sondern weil er als Sozialdemokrat die Übergewinne des Tiroler Energieversorgers Diewerk ein bisschen abschöpfen wollte und den unter Anführungszeichen ärmeren Leuten, den einfachen Leuten irgendwie zukommen lassen wollte. Über die rechtliche Konstruktion kann man dann noch debattieren. Ist es ein Energiegutschein, sonst irgendwas? Gibt es ja viele Varianten. Aber inhaltlich finde ich das spannend, dass du bei der Sozialdemokratie rausgekantet wirst, weil du sozialdemokratische Politik machen willst. Ich weiß, ich repliziere jetzt ein wenig auf Dornauer, beziehungsweise reproduzieren eigentlich viel mehr. Aber ich habe es schön gefunden, dass es das ist, was ihm dann das Finale, also wo man ihm endgültig den Strick gereicht hat, um jetzt eine alte Phrase von Alfred Gusenbauer herzunehmen.
Ja, man muss davon ausgehen, dass die Sozialdemokraten in Tirol einfach nicht mehr an die Sozialdemokratie glauben.
Aber an die TIVAG.
Aber ganz stark an die TIVAG.
Ich glaube, die TIVAG ist in Tirol doch so omnipräsent wie der Föhn, ja, der ja auch für die schlechte Laune aller Tiroler immer verantwortlich gemacht wird. Und ich glaube, der Föhn und die TIVAG gemeinsam sorgen dafür, dass da nicht viel an den Grundfesten dieses Landes gerüttelt wird.
Ja, man weiß auch nicht, vielleicht spült dieser TIVAG-Föhn auch dem einen oder anderen Verantwortungsträger ein bisschen warme Luft ins Geldbörserl.
Das soll schon vorgekommen sein.
Man weiß es nicht. Ja.
Das ist jetzt aber ein Thema, das... Ich sage jetzt nichts dazu, weil sonst wird es gerade Klagfahrer oder so, gell?
Wir lassen alles im Ungefähr.
Wir wissen es ja selber tatsächlich auch nicht. Ja, aber
also ich habe zum Beispiel von der TIVAG noch nie was gekriegt. Du?
Ich überlege kurz, kann es ausschließen. Ja.
Ja, gut. Wenn wir schon in Tirol sind, ein anderer Mann, der 2025 ein bisschen einen Niedergang erleben musste, René Benko, ist schon auch traurig, oder? So dieser tiefe Fall, 11 Monate später dann die Ehefrau das erste Mal wieder vor Gericht überhaupt sehen. Sie macht dann dort einen Eindruck, so als würde sie eigentlich in die Kirche gehen wollen, sehr runtergestylt. Er musste derweil zuschauen, wie im Internet seine Anzüge verkauft werden, wobei ich noch immer meine Zweifel habe, ob die Anzüge, die da angeboten wurden, wirklich jemals René Benko gepasst haben. Weil Größe 48 ist lang her beim René.
Ja, na vielleicht... hat er sich so aufgehoben in der Hoffnung auf später mal wieder. Und die waren sicher teuer.
Ja, waren schon so Cerruti und, also hochpreisig würde ich jetzt einmal sagen, zumindest im Ursprung. Ich meine, jetzt glaube ich ehrlich, ganz wenige Menschen in Österreich werden Mitleid mit René Benko haben. Aber was sind denn die Lehren für die Allgemeinheit aus dieser riesigen Blase, die er da aufgezogen hat?
Einfach, dass man das Chrysler Building in New York nicht kaufen soll.
Ist für den kleinen Anleger sicher ein sehr sinnvoller Rat. Und vielleicht, dass, wenn einem das Bauchgefühl sagt, das wird sich nicht ausgehen, und das habe ich im Gegensatz zu vielen Wirtschaftsanalysten so ein paar Jahre vorher gehabt, dann sollte man vielleicht nicht sich am Bauch hauen, vor allem als politische Prominenz, weil die Fotos vom Dörgelen, die selbstverständlich auf der, das möchte ich an dieser Stelle empfehlen, Leaders.net macht da immer Fotos von allen, was in Österreich richtig wichtig ist. Aber dass du dann bei den Dörgelen, also und die sind sehr, sehr lustig. Also ich empfehle die Fotos jeweils von Leaders.net, ich kann da immer gut lachen. Aber die Dörgelen vom Herrn Benko, da war ja leider vom Bundespräsidenten abwärts alles.
Der Präsident auch.
Ich fürchte, ich habe ihn auf einem Foto identifiziert. Also ich möchte das jetzt, ich habe es dann nicht weiter verfolgt, aber ich glaube ja.
In jedem Fall.
Warst du jemals eingeladen?
Nein.
Bist du jemals eingeladen ohne Einladung?
Warst du jeden Versuchung, das Benko-Dörgelen zu crashen?
Na, selbstverständlich, als Reporter.
Ja.
Ja, mich selbst einzuladen und für die freie Presse zu berichten, natürlich. Also Entschuldigung, gibt ja kaum schönere Veranstaltungen, muss man sagen.
Ne? Aber gelungen?
Hab's nicht probiert, ich glaube wohl
auch. Ich vermute, dort sind Selbstschussanlagen oder sowas ähnliches.
Zumindest ins Knie, ne? Ja, ein Schuss ins Knie für jeden zweiten Politiker, der vorbeikommt, der dann sich nachher wahrscheinlich geärgert hat, dass er auf den Fotos auftaucht, ja. Ich glaube, da wäre kein Durchkommen gewesen, weil es doch letztlich eine private Veranstaltung ist und die Verpflichtung zur Berichterstattung oder Berichterstatten zu lassen, in dem Fall, glaube ich, einfach nicht gegeben war. Deswegen habe ich es, glaube ich, nicht probiert.
Der Vollständigkeit wegen, ich habe es probiert, jetzt schnell zu recherchieren. Ich sehe den ehemaligen Nationalratspräsidenten Sobotka auf den Bildern,
ja.
War natürlich dort. Natürlich Alexander Vrabec, warum auch immer der dort hingegangen ist.
Der kennt überall hin.
Ja, den Herrn Hanke, die Frau Bierlein, damals gerade Bundeskanzlerin der Republik Österreich, sehe ich auf den Bildern. Wolfgang Großam sowieso, weil...
Ja, nona.
Genau, das rote Kapperl da, das identifiziere ich als Niki Lauda zugehörig und den Alfred Gusenbauer damals aber schon in, ja, sagen wir jetzt mal Expertenfunktion.
Beratend.
Genau, bei der Signa dabei, aber Alexander van der Bellen.
Es wäre mir eh lieber, nicht, wenn er nicht dort gewesen wäre.
Ja, vielleicht hast du Niki Lauda die gleiche Autorität zugesprochen wie Alexander van der Bellen.
Nein. Wer sicher dort gewesen ist, kann ich mich wiederum an Fotos erinnern, ist Pamela Rendi-Wagner.
Genau, die war auch dort, ja.
Das ist, glaube ich, dann auch relativ bald, relativ stark bereut. Und
es war neben dem Niki Fellner, also ich weiß nicht, was sie mehr bereut hat, neben einem Fellner zu stehen oder beim Benko zu sein?
Ich glaube, Politiker und Politikerinnen sind ja grundsätzlich relativ schmerzbefreit, also wir wissen ja gar nicht, ob sie wirklich etwas davon bereut hat, aber es hat, glaube ich, keinen schlanken Fuß gemacht für die Sozialdemokratie, da bei René Benko einen Diener zu reißen.
Eigentlich nein.
Dann wagen wir uns nochmal ganz kurz aufs internationale Parkett. Ein Mann, der 2025 ein bisschen enttäuscht hat, zumindest seine eigene Anhängerschaft, ist Donald Trump. Er hat Grönland noch immer nicht annektiert.
Ja, Kanada.
Ist noch immer nicht der 51. Ja. Bundesstaat.
Ja, in Deutschland, die Mauer zu Mexiko ist ja auch erst halb fertig, oder?
Ja. Ja. Und das mit den Zöllen, dass die hunderte Milliarden Dollar in die US-Kassen spülen, scheint einfach, muss man wahrscheinlich nur ein bisschen länger zu erwarten. Das ist die Anfangsverschlechterung, wie die Homöopathen sagen.
Umgekehrt, was man gleich einmal merkt ist, und die Bevölkerung ist darauf aufmerksam geworden, die Preise in den Supermärkten sind gestiegen. Lebensmittel sind teurer geworden. Das hat einmal nicht einmal alle Menschen derart begeistert, wie das vielleicht zunächst anzunehmen
gewesen. Nein, wobei er hat erst vor ein paar Tagen gesagt, die Lebensmittelpreise sind so niedrig wie noch nie. Also einer von euch zwar ist jetzt
dann muss nicht es, glaubwürdig. Glaube ich sein, weil Donald Trump hat meines Wissens noch nie gelogen. Ne?
Ja, aber andererseits, er hat dann schon ab und zu einen akustischen Stunt geschafft, indem er zur Osterzeit gesagt hat, ja, die Leute sollen dann einfach die Erdäpfel einfärben und das würde dann genauso schön sein wie die Easter Eggs. Also, ich ringe nach Worten.
Ja, das gleiche Problem haben wir jetzt aber, glaube ich, auch. Es gibt ja bei uns jetzt auch schon eine Krise, oder? Wie vorgestern, glaube ich, gehört.
Ja, tatsächlich. Hat mir noch keiner gesagt.
Ja, schnell noch einkaufen. Ja.
Ja. Backst du keine Weihnachtskekse?
Nein, ich koche, aber ich backe nicht.
Andererseits spielen wir die Folge am 26. Dezember aus. Da sind alle Leute eh überdrüssig des Weihnachtskekskonsums.
Ja, aber vielleicht wollen sie ein Ham & Eggs wegen am Vorabend konsumierten Festtagsalkohol.
Und was weiß man, gegen Silvester gibt es dann vielleicht schon einen Schwarzmarkt für Eier.
Das ist eine Perspektive, mit der werden wir dann nächstes Jahr in die neue Folge reinschauen.
Ja, unter der Pudel bei den Glücksschwendeltandler.
Genau. Unser Ei nur 3 €. 3 € ein Ei.
Ja, mit diesen nicht so ganz erbaulichen Aussichten lassen wir Sie jetzt im Jahr 2025 allein. Lieber Peter, es war uns eine Freude, dass du dieses Jahr mit uns jetzt doch noch irgendwie versöhnlich hast ausklingen lassen. Es hat ja wild gestartet, es ist wild durchgegangen, aber jetzt mit dir an der Seite, ich glaube, da können wir es auch nur in 2026 einmal reinschaffen, oder?
Bis dahin, ja, und dazwischen werde ich mich mit einer Überdosis Weihnachtsfrieden sedieren.
Ich danke euch für die Einladung. Es war ein hartes Jahr, aber mit euch gemeinsam eine Freude, es durchzuschauen.
Ja, und in dem Sinne, Prosit, Neujahr und wir hören uns dann im neuen Jahr wieder.
Tschüss und schleicht euch!